Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Ja, unverhofft kommt oft.
So sieht's aus.
Jetzt sitzt der Yannick Spohr vor mir.
Korrekt.
Und das Schöne ist, in meinen anderen Folgen schummel ich mich so durch, weil ich bin dann schlecht vorbereitet und habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Über den Yannick weiß ich überhaupt gar nichts.
Ja.
Der ist gerade hier mir so übergeben worden. Deswegen kann ich jetzt hier ganz frisch fröhlich anfangen und dich selber dich vorstellen lassen. Wo yes. kommst du her? Was machst du? Was magst du uns als Einstieg erstmal mit auf den Weg geben? Wir sind ja hier auf einer Veranstaltungstechnikmesse, wahrscheinlich was in dem Bereich war.
Genau, korrekt. Also ich bin der Yannick Spohr, komme aus Hannover. Groß geworden in der Klassikmusik, CD-Produktion, Orchester und Chor. Und habe dann nach circa 2 Jahren gesagt, okay, ich möchte doch eher mehr in diesen ganzen Live, in dieses ganze Live-Business reingehen und hatte dann den glücklichen Moment, dass ein Kollege mich quasi für 40 Tage das Jahr mit auf Tour nehmen konnte.
Ja.
Und bin dadurch dann in diesen ganzen, in das ganze Live-Business reingerutscht, hatte ganz am Anfang quasi erstmal ein bisschen mehr Bühne, Mikrofonierung gemacht und bin dann ziemlich schnell in Thema FOH-Monitor reingerutscht. FOH habe ich dann ein paar Jährchen lang gemacht bei den ein oder anderen Truppen und bin dann ziemlich schnell beim Monitor gelandet, was ich jetzt eigentlich größtenteils nur noch mache, was dann natürlich auch nochmal zusammenhängt mit HF-Koordination, genau. Das ist so die Welt, wo ich herkomme.
Sehr cool. Was bist du für ein Baujahr?
Ich bin Baujahr 92.
92.
Also
finde ich auch immer für da draußen ganz wichtig, dass die Leute so ein bisschen so eine Vorstellung kriegen, was für eine Generation hier jetzt gerade sitzt. Klasse. Kannst du ein bisschen Name-Dropping machen, wenn du sagst, du warst mit der einen oder anderen Combo unterwegs? Was darfst du sagen?
Genau, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich fest bei Culture Candela Monitor seit jetzt schon gut 7 Jahren mache.
Ach, cool.
Bei der Ali Neumann bin ich jetzt im Monitor auch festgerückt. Vorher hatten wir das Ganze so gelöst, dass wir Monitor und FOH aus der Front gemacht haben. Das ganze Projekt kommt quasi aus der ganzen Urs-Maurer-Welt. Und das hatten wir uns jahrelang geteilt, je nachdem, wer wo wie Zeit hatte. Und jetzt sind wir dann den nächsten Sprung gemacht und haben gesagt, wir können das Ganze produktionstechnisch auf die nächste Ebene lösen und sagen, Monitor und FOH getrennt. Das hat das Ganze nochmal gut nach vorne gebracht. Dann mache ich durchaus mal Sub für von wegen Lisbeth. War eine Zeit lang während Corona mit dem Scooter-Konsorten unterwegs gewesen.
Okay.
Was allerdings nicht lange gehalten hat. ja, es kommen und gehen, Leute.
Ja.
Genau, das ist so der... Die Künstler, die ich so mit am größten betreue.
Wer das schon mal gemacht hat, so längere Zeit mit Leuten unterwegs zu sein im Kunstbereich, ich finde, es ist gar nicht schlimm, wenn sich was wieder trennt, weil es muss ja auch passen.
Es sind absolut Lebensabschnitte, künstlerische Abschnitte, die einen begleiten eine Zeit lang und dann auch mal wieder gehen. Und es tut auch durchaus den Künstlern und den Technikern mal gut, irgendwann halt dann auch doch mal eventuell die sogenannte Reißleine zu ziehen, um dann einfach mal frische Energie auch für die Künstler wieder reinzubekommen und einfach mal andere Sichtwelten sich anzugucken und genauso halt dann auch im technischen Bereich sich wieder anders irgendwo aufzustellen und zu gucken, wie kann ich meinen Mehrwert daraus ziehen, wo kann ich daran noch mehr dran wachsen, dran lernen. Genau. Von daher ist es durchaus ein Vorteil, auch mal sich in unbekannte Gewässer reinzubegeben und dort mal ein bisschen was zu machen.
Wenn du sagst, du kommst so ein bisschen aus der klassischen Schiene, hast du Instrumente gelernt?
Also ich habe früher als Kind 7 Jahre lang Klavier gespielt. Davon ist jetzt nicht mehr viel über, würde ich sagen. Ein bisschen Bass, ein bisschen Gitarre, aber wirklich hängen geblieben bin ich dann beim Schlagwerk, / Schlagzeug, wirklich dann von Jazz-Schlagzeug hin zu Rock-Pop, hatte ich damals dann 12 Jahre lang eigentlich so gut wie alles gespielt, kam dann allerdings durch die Ausbildung und durch den Beruf dann so, dass dafür nicht mehr so wirklich die Zeit da war. Aber das ist auf jeden Fall eine musikalische Grundlage, die ich nicht missen möchte. Und durch diesen Klassikbereich war ich 15 Jahre lang im Knabenchor Hannover.
Oh, okay.
Wo auch mehrere Klassik-Echos dann abgeräumt wurden und viele Konzertreisen nach Chile, China, Kuba gemacht wurden, wo man auch musikalisch und halt menschlich auch schon an dieses ganze Tourmäßige schon leicht rangeführt wurde.
Wow. Naja, das ist ja auch eine unglaubliche Bandbreite. Also ich finde es schon bei Leuten, die sich um Menschen kümmern, die Musik auf der Bühne machen, immer ganz interessant zu wissen, ob die dann selber schon mal das probiert haben.
Ja.
Weil ich glaube schon dran, das macht einen Unterschied von der Herangehensweise irgendwie, als wenn man da jetzt sagt, nee, ich habe da gar keine Verbindung dazu.
Das macht auf jeden Fall einen großen Unterschied. Gerade das musikalische Affine, wer braucht was denn auch genau und wo sind welche Frequenzen denn dann auch interessant, in welchem Instrument, und da ist so eine gute musikalische grundsolide Ausbildung irgendwo schon ein guter Pluspunkt.
Ich habe mich kürzlich total verhauen. Ich war als Veranstaltungsleiter gebucht und hatte einen 60-köpfigen Bachchor auf der Bühne.
Ja.
Und es war nachmittags ein bisschen Zeit. Ich mochte den technischen Leiter dort. Wir hatten irgendwie beide die Idee, wir schlagen denen jetzt mal so ein bisschen Monitoring vor, weil 60 Leute, und dann gab es so die ersten Klagen, ja, wir können uns da hinten nicht hören und so. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann wurden wir ganz, ganz übel zurückgepfiffen von dem Chorleiter.
Ja.
Weil den haben wir so ein bisschen rechts überholt. Und das war für den dann totales Teufelswerk. Also was fällt euch denn hier ein?
Jetzt, ja.
Der wusste noch nicht mal so richtig die Begriffe dafür. Also so, ihr habt doch da und da geht da sowas hin. Und
was
da steht jetzt
das?
Auf einmal was und so. Und dann wurde uns ganz schnell klar, oh scheiße, nee. Also da fehlte uns tatsächlich total das Verständnis dafür,
ja.
Dass das für die relativ normal war, sich dann halt gegebenenfalls nicht zu hören.
Genau, dann ist dann so dieses Nachbarnübergreifende auf die anderen Stimmgruppen hören und sich den Nachbarn dann mit anzuschließen und vor allen Dingen halt dann gerade, was so Chor und Orchester angeht, für den einfach auf den Dirigenten zu gucken, egal was da gerade klapperig sich anhört, nein, vorne kommt der Takt. Und meistens, also ich habe jetzt dieses Jahr und letztes Jahr den Opernball in Hannover zum Beispiel betreut, die Orchesterbühne, da hatten wir dann auch so um die 80 Mikrofone auf der Bühne, wo dann auch partiell zum Beispiel an die Harfe zum Beispiel dann ein kleiner Monitor kam, weil die halt rund um Blaswerk umgeben war und halt absolut nichts gehört hat. Das ist dann wirklich so die Ausnahme in der Klassikproduktion, dass halt wirklich die Musiker da dann auch Monitoring, geschweige denn In-Ear bekommen, damit ist halt eine ganz andere Welt für die. Die hören halt normalerweise dann eher den ganzen Raum und können sich dann sehr auf den Dirigenten verlassen. Was dann halt bei so einer größeren Veranstaltung, wo es mit Beschallung dann geht, wieder ein bisschen schwieriger wird. Genau.
Was ich ja interessant finde, das kenne ich nicht von früher. Ich war letztes Jahr auf einer orchestralen Wagner-Vorführung. Es gibt so eine 45-Minuten-Variante vom Ring. Das wurde komponiert, ich glaube, von einem Österreicher. Ich habe es gerade nicht mehr genau griffbereit. Und es war in der Kölner Philharmonie.
Ja.
Und da waren relativ intensive Hörschutzmaßnahmen. Also innerhalb des Orchesters gab es ziemlich viel, angefangen mit klassisch Plexiglas, das habe ich schon öfter gesehen,
ja.
Aber das dann auch wirklich in den Blechblasecken gab es wie so Zurücklehnsessel, wo die Musiker dann in bestimmten Situationen dann reingegangen sind.
Ja,
das fand ich sehr interessant, das hatte ich noch nie gesehen, aber ich meine, es macht durchaus Sinn, weil das
durchaus,
ist auch einfach eine bekannte Berufskrankheit, dass die dann irgendwann halt einfach nicht mehr so gut hören.
Ja, gerade so die im hinteren Bereich des Orchesters sitzen, zu den ganzen Blaswerken hin, wird es dann ja doch ziemlich laut teilweise. Da macht das dann schon sehr, sehr gut Sinn, durchaus.
Ja. Hast du schon mal eine Folge Erntehelfer gehört? Sagt dir der Podcast
bisher was? Bisher noch nicht, nein.
Ich versuche auch immer so ein bisschen so einen Nachwuchsbereich reinzubringen. Oder im Endeffekt einfach für Leute, für die einfach vielleicht Begriffe nicht so selbstverständlich sind, wie sie für uns vielleicht sind, wo wir mehr so im Thema sind. Magst du mal als Tonmann den Unterschied für deinen Arbeitsbereich beschreiben, ob du jetzt FOH-Ton machst oder Monitor-Ton? Das ist ja vielleicht, wo die Leute sich auch denken, so, ja, Moment, der hat dann da viele so Drehknöpfe oder vielleicht heutzutage nicht mehr unbedingt Drehknöpfe, aber eigentlich ist es so das Gleiche.
Ja, es ist dann schon ein sehr großer Unterschied, was so FOH zum Monitor angeht. Denn FOH / Front of House ist ja dann nur fürs Publikum zuständig. Mhm. Hat eine Ebene, wo er nur fürs Publikum mischt. Und als Monitormann hat man dann, je nachdem wie viele Musiker man auf der Bühne hat, verschiedene Mixebenen bis hin zu, wenn man 5 Musiker hat, 5 bis 6 Mixebenen, wo jede Mixebene ein anderer Mix hat, der halt komplett andere Verhältnisse auch hat, je nachdem, was für ein Instrument der Musiker spielt, was er hören möchte oder was ich ihm dann auch erstmal im ersten Schritt anbiete als Monitormann. Ist es dann auch eine gute Kommunikationssache vom Monitormann her, dass man immer gut die Augen auf der Bühne hat? Das muss man als FOH-Mann nicht unbedingt, weil als Monitormann man sehr, sehr auf die Musiker achten muss, was für Wünsche denn da eventuell während der Show dann doch noch kommen. Einige Truppen sind relativ pflegeleicht, andere haben dann doch ihre Wünsche und bei einigen, die ich schon länger betreue, ist es dann wirklich so, da muss ich nur den Blick ein bisschen deuten können und weiß, aha, sie oder er möchte mehr Schlagzeug, mehr Klick, mehr da und davon haben oder das und das stört gerade extremst in dem Mix. Und da gibt's dann auch so ein paar Tricks und Kniffe, wo man dann alleine schon durch seinen eigenen Cue-Mix, also den Mix, den ich mir selber anlege als Monitor-Operator, schon merken kann, da stimmen jetzt manche Verhältnisse nicht, wie es normalerweise in den Verhältnissen von Instrument zu Instrument ist. Und dann kann man da meistens schon, bevor sich irgendein Musiker wirklich meldet mit dem expliziten Wunsch, eingreifen und sagen, okay, das ist jetzt für mich in meinem Mix da und davon zu viel, dann ist es eigentlich bei allen anderen auch so. Und dann nehme ich es im Master quasi ein bisschen runter und damit haben alle quasi ein bisschen weniger davon. Und alle sind schon, bevor sie sich überhaupt melden, zufrieden.
Super.
Das ist dann so die Königsklasse, die Clou. Da muss ich sagen, ist es aber auch wirklich erst so, dass man die Künstler wirklich gut kennen muss, damit man weiß, wer wo wie was genau haben möchte oder halt auch nicht.
Und wahrscheinlich läufst du auch ein bisschen Gefahr, in so psychologische Geschichten mit reinzukommen, wenn es Stress gibt, wenn es anfängt, Stress zu geben zwischen den Muckern, oder?
Ja, also dieser Stress zwischen den Muckern, da versuche ich mich meistens so ein bisschen, ich sag mal, musikalisch rauszuhalten. Wenn es dann in einen technischen Part reingeht und ich das mitbekomme, mische ich mich dann auch gerne mal ein, dass man sagt, hier, da können wir nochmal mit Mikrofonposition oder mal ein anderes Mikrofon ausprobieren oder ich habe hier das und das Plugin noch drauf. Da könnte was daraus resultieren, was ihr gerade besprochen hattet. Lass uns da das und das mal checken. Also man muss auf jeden Fall immer ein Ohr auf der Bühne bei den Musikern haben. Aber im Großen und Ganzen sage ich, ich halte mich musikalisch erstmal ein bisschen zurück, weil da gibt es ja in den meisten oder eigentlich in jeder Musikertruppe gibt es einen Musical Director, der halt einfach die musikalische Fahne in der Hand hat und ja nicht ohne Grund diese Fahne auch in der Hand hat. Genau, und alles, was dann so in diesen technischen Part reingeht, da mische ich mich dann sehr gerne ein, aber was dann so in diese musikalische Schiene reingeht, je nachdem, ob es dann irgendwo ein Verständnisproblem ist, ob das irgendwo mit in die technische Schiene doch mit reingeht, aber sie es eigentlich gar nicht realisieren, mischt man sich dann ein oder auch nicht. Genau.
Du kennst sicherlich Lee Sklar, sagt dir das was als Bassist?
Ja, natürlich.
Und der hat ja verschiedene Signature-Bässe inzwischen und der lässt sich ja immer diesen Producer-Switch einbauen.
Ja.
Und das ist so ein Toggle-Switch, wo man hin und her schalten kann, der nicht verdrahtet ist, wo er dann praktisch sagt, wenn jetzt der Produzent sagt so von wegen, oh nee, Lied, gestern klangst du besser, irgendwie so. Und dann macht er so, Moment, nein, irgendwie so, ne? Check. Und ich spiele es nochmal ein.
Ja. Manchmal ist guter Funfact dazu, manchmal ist man als Monitormann gar nicht so schnell an der Stelle, wenn ein Wunsch kam, dass dann irgendwie schon bevor man irgendwas wirklich geändert hat in dem Mix des Musikers, dass dann schon kommt, ja, viel besser. Okay, gut, du hast heute ein bisschen tagesformabhängig. Wir warten noch mal ein paar Minuten, ob du doch noch mal einen Wunsch hast. Ob das noch mal aufploppt irgendwie, dann greife ich noch mal ein. Aber wenn das dann vom Gefühl her für sich schon einfach eher nur die Ruhe bekommt, dadurch, dass jemand da ist, der zuhört und der sich den Wünschen annimmt, die auch erstmal nur im Hinterkopf hat eventuell, wenn halt, bevor man eingegriffen hat, schon das Okay von dem Musiker kommt, dann ist es schon ein großer Mehrwert für den Künstler zu wissen, der ist da, der weiß, was ich brauche und der agiert, wenn ich es möchte. Das ist ein großer Mehrwert für Musiker.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Achtsamkeitspunkt. Also, dass letzten Endes die Leute natürlich auch dann merken, ah, okay, da kümmert sich jemand um mich. Jetzt kann ich auch noch mal anders vielleicht mich entspannter da drauf geben irgendwie.
Genau,
ich weiß, das ist in professionellen Händen.
In die Musik reinfallen lassen als Musiker dann. Und das ist der große Punkt, wo es dann einfach produktionstechnisch noch mehr vorangeht, wo ich dann auch einfach weiß, ey, die und die Personen, die kommen immer an der und der Stelle mit diesen Wünschen an. Ich mache das jetzt einfach vorher, bevor die mit den Wünschen kommen. Und dann ist schon, dann gucken die einen an und haben auf einmal ein Grinsen im Gesicht, wo man sich selber dann auch einfach denkt, ja, das ist schön, dass das jetzt gerade so alles ineinander greift.
Ja. Lass uns kurz beim Monitor-Sound bleiben. Ich glaube, es gibt ja klassisch irgendwie Monitor-Lautsprecher auf der Bühne. Es gibt klassisch alles in ihr. Es gibt aber auch Hybridformen, dass ja im Endeffekt der eine sagt, ja, ich will doch ein bisschen was von meinem Amp, ich will ein bisschen was spüren oder was auch immer.
Genau.
Ich stelle mir das vor, dass Hybrid wahrscheinlich für dich die größte Herausforderung ist, oder?
Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Ich sag mal, wenn es dann so ist, dass man Hybrid die eigenen Monitore dabei hat, plus eigene In-Ears, plus eigene Sidefills, dann ist es wieder ein relativ anderer Schnack, wo man sich nur leicht auf den Raum begeben muss. Wenn man dann allerdings irgendwie in jeder Örtlichkeit andere Monitor-Speaker bekommt mit anderem Amping dahinter, muss man quasi jeden Tag bei den Monitoren bei Null anfangen. Was dann halt mit dem eigenen Equipment dann wieder relativ einfach ist, weil es natürlich gleicher Amp, gleiche Box, es verhält sich similar, nur der Raum klingt anders. Und da ist halt die meist verbreitete Variante, die alle haben In-Ears, plus es gibt Sidefills. Eventuell gibt es nochmal irgendwie so ein Zweierpärchen in der Mitte für die Front-Vocal, dass der halt einfach die Freiheit hat, sich auch mal die Öhrchen rausnehmen zu können und nicht dann irgendwie nur die Sidefills von links und rechts zu bekommen, sondern halt auch wirklich seine Box da vorne hat, wo er das wirklich drauf hat, was er braucht. Genau. Und das ist so der große Unterschied dazu. Und was natürlich für mich als Monitormann und auch für den FOH-Mann sehr zugute kommt, ist, wenn die ganze Produktion auf In-Ear ist, also nur auf Kopfhörern auf der Bühne ist, dann haben wir es da natürlich extrem leise. Sehr wenig Übersprechungen und haben halt einfach nicht diesen Krach auf der Bühne oder dieses... Ja, einfach diesen Noise-Pegel auf der Bühne, dass wir halt einfach mit den ganzen Mikros dann auch viel klarer und differenzierter arbeiten können, als wenn wir da überall noch Monitore stehen haben, wo natürlich dann beim Schlagzeug sehr viel vom Bassgitarre, Lead-Vocal mit rauskommt, was dann natürlich auch wieder sehr viel Übersprechung auf alle anderen Mikros auf der Bühne hat, wo man dann als Monitormann, auch als FOH-Mann, sehr glücklich ist, dass dann dank der Technik heutzutage alles super auf Funk in ihr laufen kann.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren, das muss wirklich Ende der 80er gewesen sein, da habe ich noch in Nürnberg gelebt.
Ja.
Und da hat Motorhead in einem relativ kleinen Club gespielt. Und ich stand ziemlich weit vorne, alle standen weit vorne, weil es klein war. Und das habe ich wirklich so in Erinnerung, dass die einfach als Monitoring so ein Drittel von der PA zur Band gedreht hatten. Also das war so ein 90-Grad-Setup. Da waren noch irgendwie diese riesen Wände im Endeffekt und dann so auf jeder Seite ein Drittel war so reingeklappt irgendwie und zwischen diesen Schallwänden standen die dann und hatten viel Spaß.
Genau, das wäre dann ja das heutige Sidefill, wenn man möchte.
Genau. Ja. Das hat dann auch Folgen auf Dauer.
Absolut, absolut. Also in manchen Clubs früher, wo wir in kleineren Venues gespielt haben, hat man dann auch durchaus mal gesagt, wenn man so einen richtigen Gitarristen dabei hatte, der ordentlich reingelangt hat, der dann auch sein Amp nicht leiser stellen wollte, weil es dann halt tonal anders wird vom Amp. habe ich dann durchaus mal den Fader einfach von der Gitarre unten gelassen und nur zu gewissen leiseren Stellen musste ich es dann featuren, weil er dann halt hinten auch nicht mehr so kam. Aber wenn da auf der Bühne ordentlich Krach ist, dann muss man in kleineren Locations durchaus mal ganz vorne gegen ankämpfen, was da von der Bühne alleine von den Kesseln auch dann rüberkommt. Genau.
Ja, ist ja jetzt auch ein Riesenunterschied. Du hast teilweise irgendwie diese ganze Profiling-Geschichte, dass Leute irgendwo da ihre Impulse-Responses drinnen haben und was auch immer und sowas, was dann schon ja quasi von null an irgendwie einfach da ist. Oder du hast halt tatsächlich noch jemanden, der halt seinen Marshall auf 10 drehen will.
Und dann gibt es die Hybrid-Leute, die halt beides machen. Weil halt für gewisse Sachen dann irgendwie der Amp doch die geilere Zerre des Tages hat. Das ist immer so eine Abwägungssache und auch eine musikalische Sache, wo, finde ich, sich die Musiker intern einfach auch drauf einigen müssen. Möchten wir komplett auf diesen virtuellen Amps spielen oder soll es dann hier und da doch mal diesen mehr Gitarrenrotz von dem Amp doch mal geben? Wobei man mit Amp-Geschichten natürlich auch nochmal öfters Probleme mit Strom und so weiter hat. Straßenbahn, Hochspannungsleitung, das macht Spaß.
Ja, total, total. Ja, klasse. Ja. Wenn du nach vorne guckst, Yannick, also von wegen Lisbeth zum Beispiel finde ich eine total spannende Band. Ja. Ali Neumann habe ich dir vorhin schon gesagt. Irgendwie da hoffe ich, dass die noch ganz tolle Sachen macht. Was ist so auf deiner Traumliste? Was ist so auf deiner Wunschliste? Wenn du jetzt sagen könntest, der Rudiger, der hat die Handynummer von der Produktionsfirma, der ruft da gleich mal an. Ich würde gerne mal für die und die arbeiten. Kannst du da was spontan aus der Hüfte schießen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also, ich sag mal so, als vom Kindheitstraum her wäre es Jan Delay und Peter Fox, wo ich gerne mal mit dabei wäre. Da kenne ich inzwischen sehr viele Kollegen von und bin da auch ab und zu mal hier und da mit dabei.
Jan Delay habe ich letztes Jahr erst live gesehen und
sehr
es war
schön.
Echt ein geiler Abend, gut getanzt.
Ja. Also bei Jan Delay, die Disco Number One, die rasiert einfach alles weg und das macht einfach Spaß. Das
Total.
Ist musikalisches Bälle zu werfen, auf der Bühne angucken und einfach sehen, wie die Musiker Spaß dran haben, da einfach die
Auch ziemlich einzigartig. Also die haben wirklich eine
durchaus.
Souveränität, die ist echt klasse.
Ja, das ist schon ziemlich einzigartig in Deutschland, durchaus. Ja, nee, aber im Großen und Ganzen bin ich gerade, wie gesagt, mit den Lisbeths und mit der Ali Neumann sehr, sehr zufrieden und das ist eigentlich so genau diese Richtung musikalisch, wo ich auch immer hin wollte. Genau, von daher hat sich da so ziemlich alles schon in die Wege geleitet.
Klasse. Jetzt haben wir noch dieses offene Thema, was wir hatten, bevor ich auf Record gedrückt habe, aber das nehme ich jetzt einfach hier mit rein. Wie beschreiben wir denn deine Tätigkeit für den Titel hier der Podcast-Folge? Was für einen Titel geben wir dir? Tonmann ist ja ein bisschen...
Tonmann ist einfach... Das ist ja zu einfach gedacht.
Ist zu einfach.
Der Klassiker im Rock-Pop.
Der Klassiker im Rock-Pop, ja...
Sowas in der Richtung vielleicht.
Ich nehme das.
Ja.
Ich nehme das und dann schauen wir mal, wer sich das schnappt, diese Folge.
Yes.
Klasse. Yannick, es hat mich tierisch gefreut, dich hier zu Gast zu haben.
Ich mir auch.
Und ich freue mich drauf, irgendwann mal bei einem der genannten Künstler zu stehen und mir zu denken, jetzt drehe ich mich doch mal um und schaue, ob dieser sympathische Kerl da an den Knöpfen
genau
ist.
Genau das.
Fantastisch.
Dann kommst du danach mal rum auf ein Bierchen und dann... Schnacken wir nochmal.
High five. Schön, dass du da warst.
Hat mich gefreut, du.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.